Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Finanzen, Aktien, Anlagen. Über 40 Jahre für Helmut Nuspel, dem vormaligen Direktor der Schöller Bank Oberösterreich, Daily Business. Der Finanzmarktexperte ist heute mein Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast. Herr Nuspel, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Herr Nuspel, darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Jedenfalls, bitte darum.
Über 40 Jahre in der Bankenszene, ich habe es eingangs erwähnt. Bitte schildere uns doch mal deinen Karriereweg.
Ja, begonnen habe ich meine berufliche Laufbahn 1978 im damaligen österreichischen Kreditinstitut ÖCI oder kurz ÖCI, war dort knapp 7 Jahre, habe auch in der damaligen ÖCI meine Liebe für die Kapitalmärkte, mein Interesse für die Börse entdeckt, bin dann für 3 Jahre auf den Hauptplatz in die damalige Zentralsparkasse Z für 3 Jahre gewechselt. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, in der Sparkasse Oberösterreich im Veranlagungsgeschäft tätig sein zu können. Dort war ich dann für insgesamt 18 Jahre im Fondsmanagement, Anlagenmanagement, also all diese Dinge, die hier quasi die Kapitalmärkte so mit sich bringen, für 18 Jahre, dann in leitender Funktion in der Folge 10 Jahre in der Oberbank, im Private Banking und Asset Management verantwortlich. Und vor 7 Jahren hat mich der Ruf einer Privatbank ereilt, die Schöller Bank, und die letzten 7 Jahre meines beruflichen Daseins durfte ich dann für die Schöller Bank tätig sein und hier die Standardleitung führen.
Was ist jetzt der größte Unterschied zwischen den Universalbanken und der Schöller Bank, die sich ja auf Private Banking spezialisiert hat?
Du hast es gerade gesagt, die Spezialisierung auf Veranlagungen. Eine Universalbank ist ja in dem Sinn dann breiter gefächert, da geht es um Finanzierungen, da geht es um Kredite. All diese Dinge und eine Private Banking Einheit, Wealth Management, wie man auch immer sagen möchte, ist also eine Bank, die sich eben schwerpunktmäßig um Veranlagungen kümmert. Und das war letztendlich genau das, was mich immer begeistert hat, was mich immer begeistert und fasziniert hat, wo ich also versucht habe, auch geopolitische Einflüsse hier mitzunehmen, wenn es darum geht, Kunden entsprechend zu beraten, zu betreuen. Das ist was mir unheimlich Spannung bereitet hat, die ganzen psychologischen Elemente, aber da kommen dann wir vielleicht dann später noch dazu. Das ist das, was mir taugt hat, was mir Spaß gemacht hat. Also insofern kann ich von mir behaupten, ich konnte seinerzeit mein Hobby zum Beruf machen.
Was waren deine Agenten als Direktor einer Privatbank?
Kundenbetreuung, Kundenakquisition, aber vor allem auch, was mir immer ganz wichtig war, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Dass ich ein bisschen diese Freude für Veranlagungen, für Finanzmärkte, für Aktien, für Anleihen, für den Zinsmarkt und dergleichen, meine diesbezügliche Begeisterung, meinen Mitarbeitern auch ein bisschen zu übertragen, dass sie mitgehen, mitfahren hier in diesem Sog. Und das ist das, was mich maßlos angetrieben immer wieder hat und wo ich eine Riesenfreude gehabt habe.
Es hat ja auch viele negative News immer im Finanzwesen gegeben. Was ist dir so in Erinnerung geblieben?
Die Finanzkrise 2009. Also das war also 2008, 2009, wo es damals ja wirklich etwas passiert ist, was bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich unmöglich gewesen ist. Der damalige Zusammenbruch der Lehman Bank, die Pleite gemacht hat, wo man bis zum Schluss gehofft hat, dass es hier eine Übernahme geben wird können, sodass sich die Finanzmärkte stabilisieren. Es ist genau das Gegenteil passiert. Also das war eine Zäsur, das war etwas, was ich in diesem Ausmaß, in dieser Wucht bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht erlebt gehabt habe. Das ist richtig unter die Haut gegangen, das möchte ich schon hier bemerken.
Gibt es sonst auch Einflüsse aus Politik oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf eine Bank?
Die Frage, auf was zielt das ab? Einflüsse auf...
Wir haben jetzt gesprochen über die Pleite von der Lehman Bank. Gibt es auch politische oder...
Also
Einflüsse auf die Finanzwelt.
Ja, in gewisser Weise ja, kurzfristig ja. Also es ist mit Sicherheit so, dass es bei politischen Maßgaben, jetzt nehme ich einfach mal den Namen Donald Trump, der ja ohnehin eine Omnipräsenz hier jetzt auch medial besitzt. Ein Donald Trump ist durchaus in der Lage und hat auch durchaus die Macht und die Möglichkeit, hier Finanzmärkte mit Handlungen oder auch Nichthandlungen zu beeinflussen. es hat sich nur aus meiner Erfahrung nach gezeigt, und wie gesagt, ich bin jetzt seit bald 47 Jahren da mit quasi dabei, es hat sich nur gezeigt, dass das dann trotzdem meistens nur sehr kurze relativ kurze Einflüsse dann gewesen sind, die sich von über einigen wenigen Tagen bis auf wenige Monate vielleicht beeinflusst oder drüber gezogen haben, aber langfristig eher dann keinen großen Einfluss gehabt hat.
Wirf für uns einen Blick in die Kristallkugel. Wie wird sich die Bankenszene generell verändern?
Die Bankenszene generell, ich glaube, dass was bestehen bleibt, das glaube ich in jedem Fall, ist qualitativ hochwertige Beratung, die vor allem auch darauf abzielt, dass man nicht immer nur mit der Masse mitläuft. Das Problem, auch im heutigen Beratungsuniversum, das hier oft auch angeboten wird, ist immer so diese Vereinheitlichung, immer das Gleiche, nur kein Risiko an den Seitenrändern, immer Vorsicht, 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 hat bis zu einem gewissen Ausmaß ja auch richtig und ist auch richtig, dass es diese Entwicklungen hier gibt. Das sind ja auch die Lehren aus der Finanzkrise. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht zu einseitig werden. Also das heißt, ich glaube, ein bisschen über die Seitenlinie hinauszuschauen, das tut nicht schlecht. Und ich glaube, das wünschen sich auch unsere Kunden, dass sie sich mit einem Berater austauschen können, wo sie sich zumindest auch auf Augenhöhe wiederfinden. Das ist ganz, ganz wichtig und da müssen wir wieder hinkommen.
Du sprichst voller Leidenschaft. Du bist jetzt im Ruhestand. Vermisst du deine Arbeit? Oder bist du ohnehin dann so verplant, dass es kein Pensionsloch geben wird?
Also jetzt ist mal ein bisschen Ruhe angesagt. Es ist einmal, manche sagen, sprichst du das um? Ja, ich spreche das um. Bildlich gemeint. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt einfach ein bisschen Ruhe angesagt ist. Aber ich habe das ja eingangs schon erwähnt, dass ich vor über 40 Jahren mein absolutes Interesse, also die Faszination der Finanzmärkte, die ganzen psychologischen Einflüsse, all diese Dinge, wie ich das erkannt habe im ganzen Ausmaß als junger Bursche, habe ich damals tatsächlich die Riesenchance gehabt, mein Hobby, meine Faszination, mein Interesse zum Beruf zu machen. Und daher lege ich das ja jetzt einfach weg. Also für mich ist das was, wo ich sage, da beschäftige ich mich sowieso damit. Ich weiß so nicht, wie in welcher Form das in der Folge dann irgendwann einmal sein wird, aber ich werde sicherlich da dabei sein, weil mich einfach die Entwicklungen an den Finanzmärkten in Kombination mit geopolitischen Einflüssen, all diesen Dingen, das fasziniert mich immer wieder und da werde ich sicherlich auch dabei bleiben.
Also gibt's dann Tipps für den Nachfolger?
Mein Nachfolger, der Jürgen Essel als Leiter der Schöller Bank, ist also sprüht eine Dynamik aus, wo ich mich selbst dann wieder vor 25 oder 30 Jahren da so gesehen habe. Er hat alle Unterstützung in diesem Kontext, die er braucht. Und wenn ich ihm helfen kann, dann richte ich dir hier und jetzt aus. Jürgen, wenn du das hörst, ich bin da.
Deine Faszination ist ja ansteckend für die Finanzwelt, doch viele eine Scheu davor haben. Was würdest du diesen Leuten raten oder auch vielleicht jungen Menschen eine Karriere in diesem Bereich einzuschlagen?
Ja. Das Fundamentale dabei ist natürlich das Interesse. Du musst das Interesse finden, ich habe das ja schon erwähnt jetzt mit den geopolitischen Einflüssen, wirtschaftlichen Verknüpfungen, all diese Dinge, auch die psychologischen Elemente. Man muss einfach für sich selbst definieren, das ist etwas, was mich interessiert. Das finde ich spannend und das ist auch spannend. Also aus meiner Sicht gibt es ja fast nichts Spannenderes als diese ganzen Verknüpfungen, die sich dann irgendwann, irgendwo an der Börse in einem Kurs manifestieren. Das muss man sich immer so vorstellen, ne? All das, was die ganze Welt so quasi diskutiert, befindet sich irgendwann einmal in einem Kurs wieder, sei es der Dollar, sei es die 10-jährige Staatsanleihe, sei es der Aktienkurs von IBM oder sonst irgendeinem Unternehmen. Das spiegelt sich dann in gewisser Weise in einem Kurs dann wieder und das finde ich einfach extrem faszinierend, denn das Entscheidende, und das ist das, was ich gerne auch auf Lehrgängen immer gebracht habe, das Entscheidende an der Börse, und wenn man an der Börse erfolgreich sein möchte, ist ja nicht so sehr das, was heute und jetzt ist, sondern das, was in 3, 4, 5, 6 Monaten sein könnte. Und das setzt in gewisser Weise auch die Spekulation an und da braucht man auch Erfahrung. Und wenn man sich beginnt, für diese psychologischen Elemente, wenn man sich da beginnt, damit mit diesen Dingen zu beschäftigen, zu auseinandersetzen, also das ist ein unglaubliches Betätigungsfeld. Also das wäre eigentlich die Voraussetzung dafür, für eine erfolgreiche Börsen- und Bankkarriere, wenn man sich mit diesen Dingen identifiziert, wenn einem das Spaß macht, wenn man die Herausforderung annimmt, dann braucht man keine Angst haben. Da braucht man, ich weiß, es ist immer ein bisschen ein Nimbus da, ein bisschen Respekt, da kenne ich mich nicht aus, aber ich behaupte mal, es ist leichter, als man sich's vorstellt. Jetzt, ja.
Du hast die Einflüsse angesprochen. Was macht denn das Geld mit uns oder was macht kein Geld oder viel Geld mit uns?
Ich möchte da ein Zitat bringen von dem guten alten André Costolani, den werden vielleicht jetzt viele nicht kennen. André Costolani, der vor ungefähr 25 Jahren 94-jährig verstorben ist schon, ein ungarischer Investor. Ich habe alle seine Bücher gelesen, kann ich nur jedem raten, in die nächste Buchhandlung zu gehen und die Bücher von ihm zu lesen. Und der hat einmal gesagt, dieser André Costolani hat einmal gemeint, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer überhaupt kein Geld hat, muss spekulieren. Also das ist was, dieses Zitat kenne ich von ihm und ich kenne viele Zitate von ihm. Das habe ich irgendwann vor 30, 35, 40 Jahren gelesen, aber es hat Gültigkeit.
Dennoch bleiben wir beim Ruhestand. Was kommt jetzt? Geht's auf Reisen? Widmet man sich der Familie?
Ja.
Den Hobbys?
Ja, also Sport. Ich habe mir fix vorgenommen, sportliche Betätigung. Intensiver jedenfalls als bis dato.
Zum Beispiel?
Ich bin in einem Fitnessstudio eingeschrieben, wo ich also vorhabe, hier mich körperlich zu betätigen. Ich werde laufen gehen. Werde mich auch sehr stark klarerweise meiner Familie widmen, meiner Frau. Wir werden auf Reisen gehen. Und ja, also all diese Dinge, die jetzt habe ich Zeit. Ich kann mir meine Zeit einteilen. Was aber auch bedingt, also jetzt sage ich die Beschäftigung mit einer Financial Times, der würde ich sagen, Financial Times, oder irgendwie so diese Börsenkommentare, das wird immer ein ganz fixer Bestandteil meiner Beschäftigungen an einem Tag dann sein. Ich suche auch den Austausch mit Kolleginnen, mit Kollegen diesbezüglich. Also, ja.
Wohnst du eigentlich in Linz? Bist du ein waschechter Linzer?
Nein, ich komme gebürtig, bin in Linz geboren, 1961. Meine Kindheit habe ich in Heid verbracht. Heid ans Felden bin ich aufgewachsen und lebe jetzt in Weißkirchen. Habe dort Haus gebaut mit meiner Frau und lebe jetzt vor 10 Jahren sind wir eingezogen in unser neues Haus in Weißkirchen.
Du bist auf Social Media nicht präsent. Zumindest habe ich nichts über dich gefunden. Ist dir Social Media nicht wichtig?
Ich weiß nicht, ob es nicht wie. Meine Prioritäten sind andere. Also ich gestehe aber auch, dass meine Technik-Affinität absolut ausbaubar ist. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Also ich habe ein bisschen einen Respekt davor. Ich scheue es in gewisser Weise. Aber auch das ist etwas, wo ich sage, jetzt habe ich die Zeit, mich diesen Themen auch zu widmen. Und daher werde ich wahrscheinlich jetzt da und dort einmal sogar aufpoppen. Ich habe es mir jetzt mal versprochen, ich werde mich darum bemühen.
Da gibt es Finanztipps via Social Media.
Ach, das ob ich, weiß ich nicht. Das lasse ich mir auf mich zukommen.
Aber weil du die Financial Times angesprochen hast, du bist so ein Zeitungsleser, so richtig ja. Zeitung in der Hand.
Ja, ich habe gern körperlich die Zeitung in der Hand, aber ich registriere schon auch bei mir, also wenn ich aufstehe und dann gehe ich eigentlich jetzt auch immer mehr, viel stärker zum Laptop, mache mir den auf und habe meine ganzen Abos dann drauf. Also ich konstatiere, hier ist Besserung am Weg.
Du hast das Reisen angesprochen, gibt es schon konkrete Ziele?
Ich werde mit meiner Frau, wir werden gemeinsam eine Weltreise machen.
Tatsächlich?
Wir planen eine Weltreise, ja.
Wahnsinn, wann soll es losgehen?
Wenn sie selbst dann in Pension geht, das dauert noch ungefähr 1,5 Jahre, dann ist sie selbst auch in Pension, dann haben wir schon gesagt, dann schmeißen wir uns irgendwo mal 3, so nach dem Motto, wir sind dann mal weg. Nämlich wirklich, dass man sagt, okay, jetzt haben wir mal 2, 3, 4 Monate, sind wir jetzt mal weg und wie, wo, was, das werden wir uns noch alles,
wo ist der Wind hin?
Da habe ja ich jetzt Zeit, die kommenden 1,5 Jahre hier das entsprechend vorzubereiten, ne? Und meiner Frau dann zu präsentieren, das wird es jetzt sein. Und sie sagt dann hoffentlich, das gefällt ihr, ne?
Du hast schon ein Zitat erwähnt. Gibt es sonst Weisheiten, nach denen du lebst, nach denen du agierst?
Weisheiten? Aufstehen. Niemals liegen bleiben. Doch. Also auch ich, wenn ich mit der Börse, wie ich damals angefangen habe, ja, habe ich auch die ersten, ich weiß es noch sehr gut, die ersten beiden Deals, die ich gemacht habe, waren hoch erfolgreich. Beim dritten Deal habe ich alles verloren. Und das ist mir so nah, das hat mir damals, ich weiß das noch, das hat mich so verletzt, das hat mir so weh da, wie ich dann die paar tausend Schilling, damals, das waren damals Schillinge, dann alles wieder verloren habe. Aber ich bin nicht dann dabei geblieben. Ich habe dann einmal eine Auszeit, so quasi, von der Börse mehr, bin ich ein bisschen eine Auszeit genommen, habe dann nur mehr darüber nachgedacht, habe dann wieder Costolani gelesen. Ich bin also einfach dabei geblieben. Ne? Und das ist das, was mich letztendlich ausgemacht hat, gerade was Finanzmärkte betrifft. Man muss dabei bleiben und halt aufpassen, dass man die Risiken im Griff hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also jedem Tipp hier nachzulaufen, das, was halt gern viele auch machen, ist ganz, ganz, ganz schlecht. Also das ist wirklich ganz schlecht. Da muss man sehr vorsichtig und sehr behutsam sein.
Hast du jetzt einen sicheren Tipp für uns?
Es gibt keine sicheren Tipps. Es gibt Überlegungen, es gibt Ideen, aber es gibt keine sicheren Tipps. Jeder, der einen sagt, der dir jetzt sagt, aber einen sicheren Tipp für dich, vergiss es.
Gut zu wissen. Zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, viel Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Und dass sie es mir nachsieht, weil das ist was mir eben auch immer wieder ein bisschen als das vorgeworfen wird, aber immer wieder so gesagt wird, du bist ja mit der Börse verheiratet. Ich bin nicht mit der Börse verheiratet, ich bin mit meiner Frau verheiratet. Aber die Börse
ist die zweite Liebe.
In gewisser Weise, darf ich das so sagen, ja.
Eine weitere Liebe, Stichwort Börsenradio. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, also das ist schon jetzt sehr lange aus, vor ungefähr 30 Jahren, ja, also über 30 Jahre. Landesschule Oberösterreich, damals diese tägliche Radiosendung Börse Live auf den Plan gebracht. Ein nicht ganz unbekannter aus Sicht des ORF war damals der Gesprächspartner von uns. Also von unserer Seite, von der Sparkasse aus, war es der Johann Benzenstadler. Und vom ORF-Seite war es der Hans Bürger. Und lange, viele, viele Jahre ja Innenpolitikchef des ORF in Wien. Und der Josef Dollinger, der heute in Peking, die Berichterstattung aus China verantwortet. Das war ein Riesenerlebnis, Riesenstory, hat viele, viele Jahre angehalten. Da haben wir jeden Tag eine Radiosendung gemacht zum Thema Entwicklung an den Börsen. Schwerpunkt war halt die Wiener Börse auch. Das war der Schwerpunkt. Weil es einfach von den Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, eine der wenigen Möglichkeiten gewesen ist, zeitnah zu wissen, wie haben sich die Kurse an der Börse, an der Wiener Börse schwerpunktmäßig eben entwickelt. Internet in der Form, wie wir es heute kennen, hat es damals ja noch nicht gegeben. Und das war damals schon eine super Zeit. Also das war richtig eine klasse Zeit. Wir waren eine junge Truppe, den genannten Personen. Also das war schon, ich darf das wirklich so sagen, das war richtig klasse. Das war richtig klasse.
Vom Radio ging es dann auch ins Fernsehen über Österreichs Grenzen hinaus.
Ja, es hat sich halt dann ergeben mit dem Thema, ich war dann Fondsmanager eines Osteuropa-Fonds, also Veranlagungen im osteuropäischen Aktienfonds. Der Fall der Mauer war ja damals das politische Thema da dazu. Und auf einmal hat es die Möglichkeiten gegeben, dass man eben in Osteuropa investiert. Und so ist dann deutsche Sender NTV auf mich zugekommen. Da haben wir über viele Jahre, da haben wir Live-Interviews gemacht im deutschen Fernsehen. Also das war, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das war für mich selber unglaublich, was da auf einmal abgegangen ist. Hat riesen Spaß gemacht, war eine enorme Herausforderung und die Erfahrungen, die ich da damals gemacht habe, die möchte ich nicht missen. Also das war schon eine klasse und tolle Sache.
Und deine Bekanntheit ist natürlich enorm gestiegen.
Ja, es hat ja dann in der Folge ein gemeinsames Buchprojekt gegeben, wenn ich mich zurückerinnere. Das ist schon so lange aus. Mit dem Handelsblatt und dem Manager-Magazin hat es ein gemeinsames Buchprojekt gegeben. Da hat es eine Präsentation, wurde auch gemacht, dann in Frankfurt und in Wien, wo man das dann vorgestellt hat. Also das war eine Welt, in die ich da plötzlich irgendwie hineinmanövriert worden bin. Die schon, also ich sage heute noch, unglaublich, aber ja, war super.
Der Osten ist ja dann ein großes Thema für dich geworden, also nicht nur der Fonds, es ging ja dann auch weiter Richtung Russland.
Ja, der Fall der Mauer schon zitiert, dann ist ja Tschechien gekommen, der ungarische Aktienmarkt war der erste Aktienmarkt, war die Börse in Budapest, dann ist Prag gekommen, Warschau und in der Folge dann eben Russland, die Börse in Moskau. Das war so 93, 94, so herum war das. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir dann eine war ich auf einer Konferenz eingeladen in Moskau, eine internationale Investorenkonferenz. Da haben wir dann eine Schaltung gemacht nach Linz im Rahmen der Börse Live-Sendung mit dem Hans Bürger. Und ich bin in Moskau gesessen, er war in Linz da und da hat er mich dann quasi dazu gefragt, wie da die Konferenz da gerade vonstatten geht, wie man sich das vorstellen darf. Das war schon wirklich eines der herausragenden Momente in meiner Börsenkarriere.
Waren da viele Experten wie du?
Wir waren damals, wenn ich mich zurückerinnere, so 60 Leute in Moskau, sind dann weitergeflogen von Moskau nach Perm, das ist im Uralgebiet, und dann von Perm nach Samara und wieder zurück nach Moskau. Und dann war noch so eine Investorenkonferenz im Moskauer Zahnpalast und da hätte damals tatsächlich Gorbatschow kommen sollen, weil da war gerade Wahlkampf, das war 96, da war gerade der russische Wahlkampf mit Jelzin. Und Gorbatschow hätte kommen sollen, da war am Vortag, das fällt mir jetzt so ein Attentat auf den Gorbatschow, sodass der die Teilnahme abgesagt hat. Und dann ist aber für den Gorbatschow der Gennady Zhuganov gekommen. Und dieser Gennady Zhuganov war der Führer, war das große politische Pendant zum Jelzin. Der war damals russische Kommunistenführer. Also das war schon ganz was Besonderes.
Das glaube ich. Aber kommen wir zurück nach Österreich. Wie spart denn der typische Österreicher? Ist es das Sparbuch oder liegt das Bargeld unter dem Kopfkissen zu Hause?
Ich glaube, das kann man jetzt so generalisiert nicht sagen. Also wenn die Frage ein bisschen darauf abzielt, wie schaut es hier mit der Aktienveranlagung gerade in Österreich aus, da sind wir natürlich weit, doch deutlich im Hintertreffen gegenüber den großen Kapitalmärkten von den Amerikanern, spreche ich ja hier jetzt gar nicht. Ich schätze mal, Österreich sind wir vielleicht 10-15% so in der Größenordnung der Leute investieren in Aktien. Da gibt es sicherlich deutlich Luft nach oben. Wobei man auch wieder sagen muss, dass natürlich die Entwicklung gerade des Wiener Aktienmarktes, der Börse in Wien, doch im Vergleich, im internationalen Vergleich in den letzten Jahren schon enttäuschend gewesen ist. Das muss man schon sagen.
Warum?
Ja, es gibt ja diese Kapitalmarktaffinität ist in Österreich nicht so ausgeprägt. Es liegt vielleicht auch darin begründet, dass freie Marktwirtschaft ist halt genau das, was die Amerikaner letztendlich ausmacht. Und da gibt es zu wenig Bekenntnis offensichtlich der politisch Verantwortlichen, hier eine entsprechende Kultur zu schaffen. Da spreche ich von Begünstigung, steuerbegünstigter Erwerb von Aktien, all diese Dinge. Das haben wir bei uns halt leider nicht. Es wird viel darüber diskutiert, dass man sich also ein bisschen steuerlich wieder begünstigen sollte. Aber da gibt es momentan keine Entscheidungen und das ist ein bisschen schade.
Würdest du auch in Gold investieren?
Grundsätzlich ja. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ja viele Jahre eher skeptisch war, was Investitionen in Gold betrifft. Gold bringt keine Dividenden, Gold wirft keine Zinsen ab, all diese Dinge. Aber ich bin seit 2,5 Jahren stolzer Opa geworden, meine kleine Selina. Und ich habe mir damals gedacht, was glaube ich denn, was das Geschickteste langfristig jetzt für sie wäre, hier für sie ein bisschen was anzusparen. Und das ist Gold. Und ich habe tatsächlich in den letzten 2,5 Jahren regelmäßig für sie so eine kleine Goldbahn angespart. Und wie man jetzt sieht, das ist vielleicht ein bisschen Glück, dass sie auch immer ein bisschen mitspielt. Der Goldpreis ist von 1500 Dollar auf 2900 Dollar jetzt aktuell gestiegen. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen das emotionale Thema im Zusammenhang mit meiner Enkeltochter. Die Frage grundsätzlich, soll man in Gold investieren? Grundsätzlich ja. Es ist ja letztendlich immer eine Frage der Ausgewogenheit des Portfolios. Das muss jeder für sich selbst ein bisschen auch definieren. Ich glaube, dass Gold einen Anteil Gesamtportfolio der Person X haben sollte und wie hoch dieser Anteil ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Woran glaubst du?
An was ich glaube, die Frage von Werten, Familie, Nummer eins. Ich glaube daran, dass man gemeinsam was weiterbringen kann. Ich glaube daran, dass man die Alleinkämpfer nicht weiterkommen werden. Also insgesamt glaube ich, Familie ist das oberste Gut, das höchste Gut. Und das muss man, da sind wir angehalten, alle miteinander, das zu hegen und zu pflegen und darauf schauen, dass wir das nicht verlieren.
Was stimmt dich für die nächsten Jahre zuversichtlich?
Weil ich jetzt viel mehr Freizeit bekomme. Das passt wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Passt jetzt? Okay.
Danke für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön auch. Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.